Ich habe einen Vortrag gehört des rechten Journalisten Julian Reichelt und der hat über den Kulturkampf Folgendes gesagt in diesem Vortrag von Ende Juni.
Die gute Nachricht lautet, wir gewinnen. Wir gewinnen diesen gesellschaftlichen... Wir gewinnen diese gesellschaftliche Auseinandersetzung.
Wir werden auch gleich auf diesen Vortrag nochmal genauer zu sprechen kommen. Aber ja, bevor wir das tun, nochmal ein kurzer Recap für die, die es nicht wissen. Wer ist eigentlich Julian Reichelt? Was macht er gerade? Also Julian Reichelt ist der ehemalige Chefredakteur von der Bild. War ja auch viele Jahre lang, aber dann kamen Anschuldigungen vom Spiegel unter anderem, der gesagt hat, und ich zitiere jetzt aus dem Spiegelartikel, dass es sich um Machtmissbrauch handelte, um Vermischung von beruflichen und privaten Beziehungen zu Mitarbeiterinnen und die Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen. So richtig rausgeworfen ist er dann nicht worden. Er hat eine zweite Chance bekommen bei Springer Verlag, nicht wahr? Bei sowas fliegt man ja nicht direkt. Es wurde auch alles zusammengeklagt, was nicht bei drei auf den Bäumen war, was diese Anschuldigungen weiter vorantragen wollte. Aber dann folgte halt eine Recherche von der New York Times, einige Zeit später. Und da kam dann raus, haben sie noch Leute interviewt, nicht wahr? Ein bisschen mehr Insider-Kram zusammen recherchiert. Und da wurde halt einfach gesagt, dass Frauen bei der Bild unter Reichelt nach ihrer Fuckability beurteilt worden sind, also nach ihren sexuellen Qualitäten. Es gab auch sexuelle Verhältnisse mit untergebenen Kolleginnen, also zwischen Julian Reichelt und denen. Er galt als manipulativ, als machtbesessen. Und als dieser Artikel dann in der New York Times relativ prominent rauskam, ich meine, es handelt sich ja auch um ein Konkurrenzblatt zu dem Springer-Konzern, die New York Times, deswegen ist man da durchaus interessiert, auch den Konkurrenten so ein bisschen in Verlegenheit zu bringen, ist er halt geflogen. Aber lange arbeitslos war er nicht. Ich meine, er zählt immerhin zu einer der bekanntesten Journalisten, die wir in Deutschland haben, leider. Und ist dann gewechselt zu News. News wiederum ist eine Medienplattform, möchte ich sie mal nennen, die im weitesten Sinne dem alternativen Medienspektrum zuzuordnen ist. Ist aber vollkommen durchfinanziert von einem Milliardär oder wahrscheinlich jetzt Ex-Milliardär, das weiß man ja bei denen nie so ganz genau, aber er schrammte. Also er war mal auf jeden Fall Milliardär, gibt es verschiedene Haltungen zu, wie es jetzt bei ihm ausschaut. Aber dieser Mensch heißt Frank Gotthardt. Ist Koblenzer, also relativ nah von dort, wo ich herkomme und auch jetzt wieder lebe. Und er ist der Gründer von CGM. CGM ist ein Konzern, der sich zum Ziel gesetzt hat, basically die gesamte Krankenkassen-Software-Landschaft in Deutschland aufzukaufen. Ich hätte selber beruflich auch mit CGM mal zu tun. Ich habe ja in meinem Job, den ich gemacht habe, ein paar Jahre lang IT zur Aufgabe gehabt. Und da musste ich mich auch, weil wir auch eine Art Praxis betrieben hatten, mich auch mit einer Software auseinandersetzen, die zu CGM gehörte. Und deswegen wusste ich, dass, weil wir eine neue Software gesucht haben, dass so ziemlich jede Krankenkassensoftware, die sich nicht irgendwie heimlich in den Busch versteckt, auf kurz oder lang ein Angebot von CGM bekommt. Und in der Tat, habe ich nochmal nachgeschaut, verfolgt CGM auch eine entsprechend krasse Merger- und Acquisitions-Strategie, also dass die wirklich Unternehmen aufkaufen, die meiner Ansicht nach dann verrotten lassen und einfach nur Profit rausquetschen. Aber gut, das macht sie auf jeden Fall zu einer ziemlichen Monopolstellung im deutschen Markt. Man muss ja auch immer dazu sehen, dass Krankenkassensoftware sehr, sehr eng verknüpft ist mit dem deutschen Rechtssystem, mit den deutschen Krankenkassen. Also da ist es sehr schwierig, auch für ausländische Wettbewerber Fuß zu fassen im deutschen Markt. Deswegen sind das eigentlich ausschließlich kleine mittelständische Softwarebutzen, die ihre Produkte anbieten und dann eben vom Monopolisten aufgekauft werden. Das aber nur so als kleine Anekdote nebenbei. Ich meine, es geht ja auch immer darum, wie kriegen eigentlich die Milliardäre ihr Geld? Und Monopolbildung mit, nicht gerade wettbewerbsfreundlichen Geschäftsübernahmen, das ist auf jeden Fall eine Methode. Und Frank Gotthardt könnte sich ja eigentlich ein gutes Leben machen. Hier in Koblenz ist ja schön, aber nein, er muss Abermillionen aufwenden, also von Euros, um sie in Medienportale zu setzen, die eigentlich eine politische Vorfeldarbeit für die AfD machen. Er hat in Deutschland News gegründet und in Österreich Express, Express mit Doppel-X, beide eben rechtspopulistisch bis zum Get-No. Es geht um Stimmungs- und Meinungsmache ohne Ende. Klimawandel ist sogenannter Klimawandel. Migration ist natürlich das Ende der Zivilisation. Und ich habe mich schon relativ früh auch mit der Queerfeindlichkeit auseinandergesetzt, die News ohne Probleme verbreitet. Die hatten diese Doku produziert, relativ aufwendig mit dem Titel Trans ist Trend. Eine ihrer Redakteurinnen, Pauline Voss, hat ein Buch geschrieben, Generation Krokodilstränen heißt es. In meiner zweiten Podcast-Folge, wo ich mich mit Anti-Woke-Büchern beschäftige, spielt sie auch eine Rolle. Also auch da haben wir schon ein Umfeld, was sich sehr kritisch mit allerlei queeren Themen auseinandersetzt. Also zu kritisch in einer polemischen Weise. Und News hat auch, also ich habe damals gearbeitet, also damals, um Gottes Willen, vor eineinhalb Jahren habe ich da, also im März habe ich aufgehört und mich selbstständig gemacht, habe ich für die Schwulenberatung Berlin gearbeitet. Also da habe ich die IT gemacht. Und die Schwulenberatung Berlin war in dem Sinne sehr empfindlich getroffen, auch von der Medienarbeit von News. Denn die Schwulenberatung Berlin hat zwei Kitas eröffnet. Also die Schwulenberatung Berlin ist ein Laden, da arbeiten, als ich gegangen bin, so 240 Leute. Also es ist ein relativ großer Träger, viel ambulante Pflege, auch Beratung und auch Rechtsberatungen für geflüchtete Personen und so weiter. Also relativ breites Spektrum, auch eine Praxis, wo man sich auf STIs testen lassen kann. Also ja. Und dann wurde sich gedacht, ja, keine Ahnung, es sind Kitas ausgeschrieben, wir bauen hier irgendwie ein neues Gebäude am Südkreuz, lass doch einfach diese Kita mit betreiben. Man wurde sich beworben, die wurde, also wurden sogar dann noch eine nebendran, hat der Senat gefragt, so, hey, habt ihr nicht Bock, die auch noch zu übernehmen? Dann wurde die auch noch übernommen. Also sind zwei Kitas eröffnet worden von der Schwulenberatung Berlin und News hat das zum Aufhänger genommen, um, ja, ziemlich stark gegen die Schwulenberatung zu hetzen. Und das hatte damit zu tun gehabt, dass in dem Verein, dem die Schwulenberatung als gemeinnütziges Unternehmen gehört, der aber überhaupt keine Einwirkungen oder Auswirkungen auf das operative Geschäft hat, dass da ein Professor ist, der in den 90er Jahren Dunkelfeldforschung an Pädophilen gemacht hat. Und das ist ja was, was für News total die klassische homophobe Linie ist. Man verknüpft Kinder, Homosexualität und Pädophilie untrennbar miteinander und dann wurde da irgendwie die Schwulenberatung in dieses Licht gerückt, ohne das in irgendeiner Weise einzuordnen, nachzufragen. Obwohl ich meine, es gab ein Interview von der Abteilungsleitung und da wurde versucht aufzuklären und am Ende sagte dann Julian Reichelt von dem Interview, naja, behaupten kann das ja alles jeder. In der DDR war das ja auch so, dass niemand die Absicht hatte, eine Mauer zu bauen und dann endlich sie gestanden. Und also mit dieser Argumentation braucht man auch keine Interviews zu geben, braucht man auch nicht aufzuklären, da kann man nämlich alles sagen, wenn das so vom Tisch gewischt wird. Es folgte auf jeden Fall ein krasser Sturm auf die Schwulenberatung, 200-300 Anrufe, Morddrohungen gegen die Schwulenberatung als Ganze, gegen unseren Abteilungsleiter, der da ein Interview gegeben hatte. Es kam zu einem Vorfall, dass da ein Bus vorgefahren ist in der Kita nachts und oben haben wir so Wohnungen auch gehabt, also für Menschen, die queer sind, ein Bus voller Faschos, die sind da raus, haben dann entsprechend rechtsradikale Parolen gerufen und gegen die Kita gepisst und dann gab es noch einen Angriff mit Buttersäure, dass eine Person sich Zugang geschafft hat. Nachmittags, glücklicherweise waren keine Kinder mehr da, aber eben noch BetreuerInnen und hat dann Buttersäure um sich geworfen, also durchaus auch gefährlich, weil das die Atemwege reizen kann. Da können, wenn ich mich recht entsinne, auch allergische Reaktionen entstehen. Also es ist definitiv nicht ohne, vor allem halt einfach ein tätlicher Angriff auf eine Kita, wo einfach Kinder sind oder sein können. Diese ganzen, also das waren jetzt einfach so meine persönlichen Kontaktpunkte mit News, wo einfach klar wird, aus diesem Spektrum kommt Julian Reichelt und dann hält er halt ironischerweise am 26.06. im Forum Wissenschaft, Wirtschaft und Politik einen Vortrag mit dem Titel Meinungsfreiheit und Cancel Culture. Und ich möchte den Anfang noch einmal in Gänze vorspielen, was er da sagt.
Die gute Nachricht lautet, wir gewinnen. Wir gewinnen diesen gesellschaftlichen... Wir gewinnen diese gesellschaftliche Auseinandersetzung. Manche nennen es Kulturkampf. Ich glaube, dass der Begriff nicht ganz falsch ist, denn wenn man es mal mit den Linken zu tun bekommt, dann merkt man, die meinen das als Kampf und sie benutzen jede Methode, die im Kampf zur Verfügung steht. Manche lauter, die meisten unlauter.
Und das muss gerade Julian Reichelt sagen. Also wie gesagt, von dem, was ich gerade eben gesagt habe, da den Linken lautere und unlautere Methoden zu unterstellen und ihnen den Kulturkampf in die Schuhe zu schieben, wo er von News auf eine Weise befeuert wird, die einem wirklich Gruseln macht. Aber nun gut, ja.
Und wir gewinnen aus einem einzigen Grund und da können wir der Ampelregierung nur dankbar sein, weil Millionen Menschen von Tag zu Tag mehr erkennen, dass die politischen Entwicklungen der letzten Jahre, die uns verkauft worden sind von mit 10 Milliarden Euro sind es, 10 Milliarden Euro Zwangsgebühren von einer nahezu geschlossenen Medienlandschaft, dass diese politischen Ideen ein Irrweg sind, dass sie ein gesellschaftlicher Irrweg sind, dass sie ein medialer Irrweg sind, dass sie ein Irrweg sind für unsere Grundrechte, dass sie ein Irrweg sind für den Wohlstand dieses Landes, dass sie ein Irrweg sind für die Sicherheit in diesem Land. Menschen erkennen das.
Ja, und das habe ich so gehört und dachte mir so, fuck. Ich glaube, der hat recht. Also im Sinne von nicht, er hat inhaltlich recht, sondern er hat in dem Sinne recht, als dass ich wirklich der Überzeugung bin, dass wir diesen Kulturkampf gerade verlieren. Natürlich kann man sich das leicht machen und News auch einfach auslachen und sagen, ja, keine Ahnung, du hältst dir eine Rede, lieber Julian Reichelt, 45 Minuten lang über das große Lob der Meinungsfreiheit und die bösen öffentlich-rechtlichen Medien, die ja alle linksgrün verseucht sind und ihre Ideologie vorantragen und du bist halt selber völlig abhängig von dem Portemonnaie eines Milliardärs, machst also wirklich, also Kulturkampf vom Allerfeinsten und wirfst es nur deinen Gegnern vor, es ist halt super, super low, dann... Ich meine, die Haltung von News zum Genozid in Gaza ist auch auf jeden Fall ein Inbegriff des medialen Totalversagens. Also jetzt, selbst wo alle umschwenken, also was ja schon wirklich sehr, sehr Mainstream geworden ist, da kritische Worte zu äußern, hält halt News nach wie vor ja quasi die Springerfahne weiter hoch und diffamiert alles, was nicht ins offizielle Narrativ der israelischen Armee oder der deutschen Staatsräson passt. Also da könnte man auch sagen, ja, kritischer Journalismus würde in meinen Augen auch anders aussehen. Aber das ist ja völlig egal, ob die in den einzelnen Punkten recht haben oder nicht, ob das auch genauso albern ist, über irgendwie Meinungsfreiheit zu schreiben, aber dann halt komplett abhängig sein von einer einzigen Person, die einen durchfinanziert. So, wenn man nämlich aber auf die gesamte Gesellschaft schaut und sieht so, ey, News kriegt 9 Millionen Views jeden Monat, die sind halt echt groß. Und dann sieht man, wie sie da ohne, also wirklich hemmungslos so gegen Klima und gegen Gender hetzen und es kommt einfach überhaupt nichts zurück. Und das Einzige, was halt an Themen offensichtlich gerade politisch interessiert, ist Migration und Wirtschaftskrise, dann kriege ich halt schon ein bisschen Angst. Weil das ist halt nicht nur so ein mini-antifeministisches Portal, die sind richtig groß, so, die haben richtig Reichweite. Und wenn der sagt, ja, wir haben halt gewonnen und ich sehe, wie in allen möglichen Regierungen dieser Welt, also entweder Rechte an der Macht sind oder Rechtspopulisten so stark sind, dass sie den gesamten Meinungskorridor nach rechts verschieben, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Ich meine, man guckt sich auf Übersee an. Candace Owen ist eine rechtspopulistische Kommentatorin, ist eine Afroamerikanerin, das muss man immer dazu sagen, weil natürlich sie von weißen Konservativen auch so tokenmäßig immer nach vorne geschoben wird, so nach dem Motto, ja, guck mal, selbst eine schwarze Frau sagt das. Und bei ihr merkt man ganz deutlich, dass die rassistischen Erfahrungen, die sie wahrscheinlich als Jugendliche gemacht hat oder als erwachsene Person auch, sie nicht vor Dummheit oder gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit schützen. Leider. Ich habe mir eine mehrteilige Videoreihe darüber angeschaut, wie sie über Brigitte Macron spricht, also die Ehefrau von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten. Und die ist ja 25 Jahre älter als der, also die ist Jahrgang 1953. Und da steht ja erstmal einer klassischen patriarchalen Ordnung, dass der ältere Mann die jüngere Frau kriegt, diametral entgegen. Und klar, es ist durchaus skandalträchtig, dass sich Emmanuel, also Macron, mit 17 Jahren, also damals noch minderjährig, in seine eben Lehrerin, also Brigitte Macron, verliebt hat. Aber Owens Theorie, und da kommen wir jetzt wieder zu diesem Konnex von Homophobie, Pädophilie und Kindern, ist halt so, dass sie sagt, ja, also Brigitte Macron ist eigentlich eine Transfrau und sie ist eigentlich ihr Bruder Jean-Michel Trogneux. Die Logik ist dann so, also das ist die transfeindliche Logik, dass Brigitte als eine Transfrau eigentlich ein perverser, pädophiler, schwuler Mann sei, der sich dann damals an Emmanuel Macron vergriffen haben sollte. Also warum die dann jetzt noch zusammen sind, sollte man sich dann auch fragen, weil Pädophilie hat ja eine relativ, also ist ja eine Altersneigung. Aber gut, diese Logik brauchen wir nicht weiterzuführen. Und ihr Take ist dann, das muss die Welt erkennen, so dass Brigitte Macron eigentlich ein perverser, pädophiler Mann ist. Denn es geht hier um den Schutz vor Kindern. Und gleichzeitig hat sie dann Andrew Tate zu Gast, den sie dann einfach eine Stunde lang interviewt, wo es erwiesenermaßen so ist, gab es eine BBC-Doku drüber, wo auch Betroffene von von Andrew Tates Sekte gesprochen haben, die dazu gebracht oder eher gezwungen worden sind, dann vor einer Kamera zu stehen und OnlyFans zu machen und das Geld dann abzudrücken, über 80% an Tate und seine Jünger. Dass es halt sich hierbei um einen Sexualstraftäter handelt. So, der Mensch, der wegen Menschenhandel gesucht wird und vor Gericht gestellt werden müsste, wenn er nicht die ganze Zeit fliehen würde und entsprechendes Asyl kriegt er wahrscheinlich nicht offiziell, aber da entsprechend Schutz vor den Strafbehörden erhalten würde. Das ist dann überhaupt kein Problem. Also ich meine, der hat ja diesen, also Andrew Tate, diesen War Room gehabt. Also den gibt es mittlerweile, soweit ich das weiß, nicht mehr. Das war halt so eine Art Academy, wo sich dann die besonders glühenden Anhänger von Andrew Tate anmelden konnten. Kostete dann $5,000 und dann wurde ihnen ein PhD verliehen und der war die Abkürzung für einen Pimping House Degree, also praktisch ein Zuhälterabschluss. Also wir haben hier jemanden, der Männern beibringt, wie man Frauen in die Sexarbeit zwingt oder in die Prostitution zwingt. Das ist ja keine klassische, also Sexarbeit, das will ich jetzt überhaupt nicht emanzipativ deuten. Das ist einfach nur ein Zwangsverhältnis. Und der ist dann keine Gefahr für die Kinder bei Candace Owens, wenn sie den dann eine Stunde interviewt. Aber Brigitte Macron, es ist wirklich grotesk. Und dann, man kann ja immer noch weitergehen. Ich meine, J.K. Rowling, ich habe ja meinen Podcast über was Geschlecht auch ausführlich besprochen mit ihr. Das ist ja eine wahnhafte Obsession, wenn sie seit einem halben Jahrzehnt eben entsprechende Meinungen ins Internet raushaut, wenn sie mit 10.000 Pfund entsprechende Organisationen unterstützt. Da sehen wir einfach, in allen möglichen Ländern dieser Erde, so der antifeministische Konsens ist sehr breit. Dieser Konsens beruht aber nicht maßgeblich auf einer weiblichen Anhängerschaft, und da muss man jetzt wieder die Genderbrille anziehen, sondern das ist maßgeblich mitgetragen von jungen Männern, die rechts wählen, die diesen antifeministischen Ressentiments offen zustimmen. Anfang 2024 kam ja in der Financial Times dieser viral gegangene Artikel raus, dass junge Frauen immer linker wählen und junge Männer immer rechter, und das konnte sich auch in verschiedenen Ländern auf der Welt so zeigen, also in Südkorea, in USA, in Deutschland und im Vereinigten Königreich. Da war das zumindest in der Financial Times Studie, aber da gab es auch noch ein paar andere. Klar, es kamen sofort einige findige Datenwissenschaftler auf Twitter zur Seite gesprungen und meinten, dass diese Geschlechterunterschiede auch verschwinden können, je nach Umfrage, und dass diese Unterschiede auch sehr stark schwanken, je nachdem, welche politischen Forderungen man eben erhebt und dann fragt, ob man dazu stimmt oder nicht. Also zum Beispiel bei Legalisierung von Marihuana oder bei Steuererhöhung von wohlhabenden Familien gibt es so gut wie keinen Gender Gap. Aber bei Waffengesetzen, also das war jetzt für die USA, oder bei Standpunkten zu Geschlechterbinarität sind junge Frauen deutlich liberaler oder linker. Und das, was in der Financial Times Studie so erstmalig in einer breiten Öffentlichkeit vielleicht bekannter wurde, ist was in der Forschung aber schon etwas länger bekannt ist. Also es gibt eine grobe Einigkeit darüber, dass Frauen in den entwickelten Industrienationen in den vergangenen Jahrzehnten politisch gesehen allmählich immer weiter nach links gerückt sind. Da gibt es verschiedene Entwicklungen auch in den einzelnen Ländern, aber so grob kann man das sagen. Und es ist auch wichtig zu sehen, dass das eine historische Entwicklung ist, die nicht einfach nur im Geschlecht oder so eingeprägt liegt. Dieser historische, also es gab in Deutschland schon mal einen historischen Gender Gap, aber genau andersrum. Also bis in die 60er Jahre waren Frauen konservativer, vor allem christkonservativer, aber auch nicht selten nationalistischer. Es wurde sich auch erklärt mit der stärkeren, also gerade die Christkonservativität, mit der stärkeren Gläubigkeit von Frauen und Arbeiterparteien, die ja ein Programm oft entwickelt haben, also wie die KPD oder so, das sich an das produzierende Gewerbe richtete, also an Lohnarbeiter und Lohnarbeiterinnen, war für sie als meistens Hausfrauen, wie gesagt, 50er, 60er Jahre, einfach weniger interessant. Die Trendwende ist dann in den 80er Jahren eingetreten ungefähr. Das hatte sicherlich damit zu tun, dass Religionen an Einfluss verloren haben, aber auch, dass Frauen im Zuge von so Emanzipationsbewegungen immer stärker auf Fuß gefasst haben in dem Arbeitsmarkt, unabhängiger wurden von ihren Männern, also finanziell, aber auch rechtlich. Es war ja lange Zeit wirklich vieles möglich, als Ehemann der Frau an Arbeit und Wohnorten und Namen und so weiter zu verbieten. Und dieser Gender Gap, wie er heute so diskutiert wird, Der zeigte sich bei den Wahlen erstmals 2017, also sehr deutlich. Und dann bei den Bundestagswahlen 2025 noch krasser. Da war es wirklich so, dass alle Parteien rechts von der Mitte ausnahmslos häufiger von Männern gewählt worden sind, auch über, wenn ich mich recht entsinne, alle Altersgruppen hinweg. Und alle Parteien links der Mitte häufiger von Frauen. Wie gesagt, es geht ja um einen Generationenkonflikt. Im Artikel der Financial Times wurde da die Gen Z vor allem angesprochen. Und dieser Gender Gap nach Generationen war dann 2021 sichtbar. Damals war das noch so, dass die Grünen und Linken sehr weiblich geprägt waren und die FDP war die männlichste Partei. Aber zwischen 2022 und 2025 hat die AfD natürlich kräftig aufgeholt. Es gab eine Wahlumfrage von 2022 unter der Gen Z und da hatte die AfD noch eine Männerquote von 80-20. Bei der Bundestagswahl selber, das ist ja noch schon ein bisschen anders, das ist ja nicht so, dass man da jetzt nur auf Umfragen angewiesen ist, sondern da gibt es wirklich Auswertungen von konkreten Stimmzetteln, stichprobenartig gezogen. Das ist relativ einzigartig in der Welt, deswegen kann man aber genau sehen, was die Leute wirklich gewählt haben und nicht nur basierend auf das, was sie bei irgendwelchen Telefoninterviews oder so angeben, wie das bei den Wahlumfragen davor der Fall ist. Und da kam halt raus, dass immer noch doppelt so viele Männer als Frauen die AfD gewählt haben und mehr als doppelt so viele Frauen wie Männer die Linke. Also da sieht man auf jeden Fall einen ganz, ganz deutlichen Gender Gap. Und in keiner Altersgruppe fiel dieser Gender Gap so krass aus wie in der Gen Z. Also es handelt sich durchaus auch um eine Generationenfrage und nicht nur eine Geschlechterfrage. Der Wahlkampf war ja, also sowohl hier als auch zum Beispiel in den USA, war ja auch sehr stark geprägt von so kulturkämpferischen Themen. Also ich war ja wirklich fasziniert bis schockiert davon, dass in, also das war so locker die Hälfte aller Talkshows, ich habe jetzt keine Studie dazu gefunden, aber so subjektiv ging es dann um Selbstbestimmungsrecht. Dann musste sich Scholz und Merz und Weil und was Gott zum Selbstbestimmungsgesetz äußern. Und ich denke mir so, ja, also für meine Community so, für Queers ist das alles super wichtig und cool, aber das ist das absolute Minderheitengesetz. Und ich denke mir so, naja, also ich hätte mir halt einen Wahlkampf gewünscht, der sich vielleicht mehr um Rente oder Pflege oder Mindestlohn dreht. Also irgendwas, was ein bisschen, wo es wirklich breite Massen der Bevölkerung betrifft. Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass man Minderheitenthemen komplett ausklammern soll, aber Pflege spielt in diesem Wahlkampf einfach überhaupt keine Rolle. Oder Klima. Nein, es wurde das Selbstbestimmungsgesetz diskutiert von Leuten, die offensichtlich nicht so viel Ahnung davon haben. Und dann hat man Ähnliches auch in den USA gesehen. Also es gab eine Bloomberg-Analyse zum US-Wahlkampf und die haben sich die Videos von neuen YouTubern angeschaut, die maßgeblich ein männliches Publikum bedienen, die also alle Trump auch interviewt haben. Da waren Leute dabei wie Logan Paul, Joe Rogan, der ja den größten Podcast der Welt hat, oder Patrick McDavid. Und die haben sich 2000 Videos der letzten 4 Jahre angeschaut und die thematisch auch geordnet. Und in den größeren Episoden, das waren glaube ich dann 800, kam in 29% der Episoden das Thema Trans zu sprechen. Das ist mehr als Migration. Da hatten die nur 27%. Das fand ich halt vollkommen irre. Also fast ein Drittel der Folgen sprechen über Transgeschlechtlichkeit. Und ich denke mir so, why? Das sind Kanäle, die machen ja alles. Die machen Sport, Politik, Gesellschaft. Also sind ja auch viele Interview-Podcasts. Die können über alles Mögliche reden. Aber nein, sie reden dann über solche Themen. Und dann ist auch wieder klar so, es ist halt, es sind halt Podcasts von Männern. Es sind Podcasts für Männer. Und das konnte man auch in der Gästeauswahl sehen. Also sowohl bei Joe Rogan übrigens, also insgesamt, als auch in dieser Bloomberg-Analyse von diesen 2000 Videos war es relativ deckungsgleich, dass halt 90% der Gäste Männer sind. Und wenn die dann anfangen, über Trans zu reden, also ich weiß nicht, also nicht, dass jetzt Männer nicht über Transgeschlechtlichkeit reden können, aber ihr wisst schon, wie ich meine. Also ja, hätte man darauf verzichten können. Und dann fragt man sich, warum ist dieses Thema Geschlecht so unfassbar attraktiv für die Mobilisierung von rechts? Und warum gerade für rechte Männer? Was steckt dahinter? Und ich bin auf ein Buch gestoßen, was ich gerne mit euch besprechen würde, weil ich das wirklich interessant fand. Und zwar habe ich vom Dietz Verlag das Buch Die Sexbesessenheit der AfD gefunden. Rechte im Genderwahn. Genderwahn. Rechte im Genderwahn. Geschrieben von der Historikerin Daniela Rüther. Ist eine Historikerin an der Ruhr-Uni Bochum, die einen Schwerpunkt hat auf Frauen- und Geschlechtergeschichte und auch Geschichte des Nationalsozialismus. Also eigentlich eine gute Kandidatin, um das zu erforschen. Und sie lässt uns in dem Buch auch relativ schnell wissen, dass so um diesen Komplex von Rechtspopulismus und Gender-Themen den ich ja, wie ich gerade versucht habe, mit meinen kleinen Spotlights zu zeigen, total relevant ist als Mobilisierungsstrategie von rechts, kaum erforscht ist. Also gibt es wirklich nicht viel zu. Und was finde ich erschreckend, weil ich das so offensichtlich überall sehe. Und diese Sexbesessenheit der AfD versucht sie zu belegen. Ich würde fast eher sagen, dass es eine Genderbesessenheit der AfD ist und nicht unbedingt eine Sexbesessenheit, aber ich glaube, als Buchtitel funktioniert die Genderbesessenheit besser. Ich habe mich gerade versprochen. Ich meinte natürlich, das Buch heißt Die Sexbesessenheit der AfD und das ist auf jeden Fall der bessere Titel als die Genderbesessenheit der AfD. Das wollte ich sagen. Und da hat sie mehrere Themenfelder, die sie bespricht. Und das erste ist natürlich Gendersprache. Es geht um diese vermeintliche Sorge um die deutsche Sprache. Und da zitiert sie ganz schön, wie ich finde, Caroline Emke. Und dann schreibt sie über diese Sorge, die die Rechten sich machen und auch die besorgten Bürger, dass Emke richtig erkannte, dass der, und ich lese jetzt vor, dass der Begriff Sorge als diskursiver Schild fungiere, der Fragen nach rationalen Gründen für Sorge abwehren soll. Als seien Sorgen an sich schon ein triftiges Argument in einem öffentlichen Diskurs und nicht bloß ein Affekt, der berechtigt oder unberechtigt, angemessen oder unangemessen, vernünftig oder übertrieben sein kann. Zitat Ende. Emke spricht auch von dem von der Sorge ummantelten Hass. Genau darum geht es der AfD. Und das fand ich super, also den von Sorge ummantelten Hass. Es geht also viel weniger darum, sich wirklich um die deutsche Sprache zu sorgen, als vielmehr jede Form von Anerkennung von Queers, die auch sprachlich sein kann, abzuwehren. So, ist auch nichts wahnsinnig Neues in einem feministischen Podcast, sowas zu sagen, aber gut. Der zweite Komplex, den sie bespricht, ist, was für sie auch als Wissenschaftlerin relativ wichtig ist, gerade wenn man einen Schwerpunkt auch in Frauengeschichte hat, ist die Infragestellung von Geschlechterwissenschaften als Ganzer. Man muss auf jeden Fall erstmal rauszoomen und sagen, dass es jetzt nicht nur um Gender Studies geht, sondern erstmal auch genereller um eine Wissenschaftsfeindlichkeit, was eine typische Strategie ist, um zu emotionalisieren und um jede Form von objektiver Kritik abzuwehren, die ja von der Wissenschaft, also wirklich in einem verstärkten Maße kommen könnte. Ich meine, dann sind wir wieder bei den Fragen von Klimawandel und so weiter, was da nicht alles an Relativierung betrieben wird. Man möchte sich einfach immunisieren gegen Methoden, um Tatsachen zu prüfen, um behauptete Fakten zu widerlegen und so weiter. Das geht also, dieses Urteil oder dieser Feldzug gegen Genderwissenschaften ist auch jetzt nichts, was jetzt nur Genderwissenschaften betrifft, sondern was auch zum Beispiel Klimawissenschaften eben betrifft, was Antisemitismusforschung betrifft, was Demokratieforschung betrifft. Also Wissenschaftsfreiheit ist ja eines der demokratischen Grundpfeiler und wenn man die ankratzt, dann zeigt das deutlich diese autoritäre Gesinnung, die hinter der AfD steckt. Also das antidemokratische Element der AfD besteht ja nicht unbedingt in der offenen Ablehnung der Demokratie. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen bekannteren AfDler oder eine bekannteren AfDlerin gibt, die sagt, ja, Demokratie müssen wir sofort abschaffen, sondern die kommen dann eher mit, ja, die Wissenschaften, mal gucken, was soll das? Die Medien sind eh alle gesteuert, also man versucht an Wissenschaftsfreiheit und an Medienfreiheit zu kratzen und dann macht man einen, wenn es um Demokratie geht, auf direkte Demokratie und sagt, ja, das ist der Volkeswille, dass der natürlich nicht so homogen ausfällt, wie sich das manche Leute von direkten Demokratien oder Vertretern von direkten Demokratien so wünschen, ist eine andere Sache. Aber da hat man dann ja wieder so eine Rassenideologie dahinter von ethnischen Volksgemeinschaften, die dann den einen Willen, den Willen des Führers im Endeffekt halt manifestieren und ausdrücken in seinem Gedanken um direkte Demokratie verpackt. Und deswegen ist diese Ablehnung der Demokratie durch die AfD einfach ein bisschen anders verpackt. Da geht es halt um die Ablehnung von Meinungsfreiheit, von Minderheitenschutz, von Wissenschaftsfreiheit und von der Gleichartigkeit aller Staatsbürger. Der dritte Komplex, den sie anspricht, ist das Gender-Mainstreaming, also das Anerkennen von Geschlechtsidentitäten. Ich muss ehrlich sagen, dass ich diesen Begriff Gender-Mainstreaming nie persönlich verwendet habe. Also für mich ist das eigentlich genauso so ein Kampfbegriff wie Woke. Also ich verstehe ungefähr, was damit gemeint ist und denke mir so, ja, okay, woke, irgendwie links, identitätspolitisch, keine Ahnung, kann ich mich grundlegend mit anfreunden und bei Gender Mainstreaming eben bei Anerkennung von Geschlechtsidentitäten von mir aus auch. Aber für mich selber ist Gender Mainstreaming eigentlich immer negativ konnotiert oder immer schon von Rechten unterwandert. Besonders interessant fand ich da, dass Daniela Rüther wirklich sehr explizit aufgezeigt hat, dass die AfD-Anträge zu oder gegen Gender-Mainstreaming fast identisch sind mit den NPD-Anträgen 20 Jahre vorher in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Das fand ich besonders pikant, also zu sehen, wie viel da einfach abgeschrieben worden ist von den Rechtsextremen, beziehungsweise wie man Positionen, die vor 20 Jahren die NPD vertreten hat, heute völlig, also ohne jetzt großen Widerstand in der Zivilbevölkerung, halt in deutschen Parlamenten rumkrakehlen kann. Und gleichzeitig dann auch die CDU total stillhält bei diesen ganzen Sachen. Also da ist wirklich, also mit der Ost-CDU, also ich allgemein von der CDU wahrscheinlich nicht viel Gegenwehr zu erwarten, aber zumindest dort, wo die AfD so stark vertreten ist und diese Anträge eben bei der NPD abschreibt, ja, hält die CDU sich erstaunlich zurück. Das fand ich auch sehr gut herausgearbeitet bei Daniela Rüther. Der dritte große Punkt, den sie bringt, den die AfD beackert im Sinne ihres Gender-Wahns, ist ja einfach generell Antifeminismus, also eine Gegnerschaft gegen diese politische Bewegung als Ganze. Und das wird immer verknüpft mit einer Bevölkerungspolitik. Also da geht es ja um Abtreibungsrechte, da geht es um die Rolle der Frau, wenn es um Pflege geht. Ich meine, in den Wahlprogrammen von der AfD ist ja auch festgehalten, dass sie Familienmodelle anstreben, wo auch wieder Pflege in persönlicher Verantwortung übernommen wird, was meistens heißt, dass Frauen diese Arbeit eben leisten. Auch dieses Mütterbild, was die AfD hochhält, ist ja ein sehr, sehr klassisches. Auch das wird von Daniela Rüther, wie ich finde, sehr, sehr, sehr sauber einmal durchgeführt. Und man darf nie vergessen, dass dieser Antifeminismus, der eben auf einer klassischen Hausfrauentradition beruht, immer mit einer Bevölkerungspolitik in dem zu tun hat, dass es hier um Kinder geht, die deutsche Frauen haben sollten, um gegen die Gefahren von, das sind jetzt rechte Kampfbegriffe, von Umvolkung oder von Überfremdung, dass sie da entgegenwirken sollen. Also sie sollen ihrer Aufgabe im Sinne einer Nation entgegenkommen, ihrer Bestimmung als Mutter im Dienste des deutschen Volkes. Und deswegen ist dieser Antifeminismus über eine Bevölkerungspolitik auch immer mit einer migrationsfeindlichen Haltung verbunden. Das heißt, der Rassismus der AfD ist untrennbar mit dem Antifeminismus der AfD verbunden. Und deswegen finde ich, sollten auch diese Kämpfe, die gegen die AfD geführt werden, in diesem Sinne intersektional geführt werden. Also ja, über die Bevölkerungspolitik hat man sowohl einen Rassismus als auch einen Antifeminismus. So. Wenn man jetzt diese Themen durchgeht und sagt, okay, das sind jetzt die Bereiche, in denen die AfD mehr Anträge zu Gender stellt als alle anderen Parteien zusammen, dann muss man sich ja fragen, wozu das dient. Und bei Daniela Rüther findet man mehrere Angebote, warum die AfD sich auf dieses Thema so krass versteift. Auf der einen Seite geht es um eine Emotionalisierung. So, also ich meine, man kann sich einfach fürchterlich über diese Themen aufregen und ohne auch groß jetzt inhaltlich was beizutragen, man ist einfach nur dagegen und das setzt starke Affekte frei. Dann sagt sie, was auch gemacht wird von der AfD, ist also auch eine sehr beliebte Strategie allgemein, dass man dann eine bürokratische Überlastung mit kleinen Anfragen verursacht in den Parlamenten. Also die sind ja wirklich, das zeigt sie dann auch mit Klemperer, Viktor Klemperer, das war so ein Linguist, der in Zeiten von Nazis gelebt hat und der hat ein Buch geschrieben, die Sprache des Dritten Reiches. Ich kann kein Latein, deswegen, das heißt irgendwie Tertia Lingua, okay, keine Ahnung, also die Sprache des Dritten Reiches. Und da macht er viele Beobachtungen, die er wirklich während der Nazizeit in Deutschland gemacht hat. Und eines davon ist ja, Zahlen waren der Nazis immer alles irgendwie auf Statistiken zu bringen. Und bei der AfD kann man das ja auch ähnlich sehen. Also sie haben dann so kleine Anfragen, wo dann gefragt wird, wie viele Vornamen eben nicht deutsch sind, wie viele Transitionen stattgefunden haben, wie viele behinderte Menschen arbeitslos sind. Also das sind alles Anfragen gewesen, die AfD stellt. Die müssen dann entsprechend der Rechtmäßigkeiten der parlamentarischen Ordnung bearbeitet werden und das bindet einfach bürokratisch gesehen sehr viele Ressourcen. Und dann gibt es aber eben nicht nur eine Überlastung bürokratisch hinter den Kulissen des Parlaments, sondern auch wirklich innerhalb des Parlaments, also dass man die Arbeit, die Parlamente machen, mit völlig bescheuerten Gesetzesentwürfen flooded, also Daniela Rüther nennt das eine penetrante Wiederholung des Bullshits, die AfD da verfolgt, um in den Parlamenten eine Zermürbungsstrategie umzusetzen. Dann bietet sie an, dass dieses Thema Geschlecht sich eignet, um einen Diskurs zu verschieben, also einfach um die Grenzen des Sagbaren zu verschieben. Wie gesagt, also wenn die AfD Anträge stellt und Reden schwingt, die an die NPD vor 20 Jahren erinnert, dann ist genau das erzielt. Es gibt eine krasse Verschiebung des Overton-Windows nach rechts. Und das fünfte Angebot, was sie macht, ist, dass es der AfD schlicht und ergreifend darum geht, Chaos zu stiften. Also Verwirrung. Hauptsache irgendetwas tun. Das Parlament ist so eine Bühne, die ganzen AfD-Reden, das hat, welche Stiftung war das denn nochmal? Ich glaube, die Anne-Frank-Stiftung, die hat sich da Reden angeschaut von der AfD und auch gesehen, dass die Art und Weise, wie die geschrieben werden, so sind, dass das halt nicht darum geht, eine konsistente Rede von, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Minuten zu halten, sondern dass es darum geht, in eine Minute Snippets, krasse Statements rauszuhauen, die man dann entsprechend verhackstückt, um sie auf TikTok hochzuladen. Also das Parlament ist eine einzige Bühne. Die Strategie ist flooding the zone with shit. Und wir alle wissen, dass die Fake News, die die AfD dann in die Welt setzt, leichter zu produzieren sind, als sie wieder aus der Welt zu schaffen. Das heißt, was man dagegen tun kann, wäre jetzt eine Form von Gegenemotionalisierung. Also auch wir können genauso empört sein, wütend sein, erregt und utopisch und sehnsuchtsvoll. Die Rechten haben das ja schon sehr gut verstanden, dass es ja nicht so ist, dass Leute sagen, oh geil, ich habe richtig Bock auf Antifeminismus, da würde ich gerne mehr drüber wissen und ich gucke mir jetzt mal AfD-Videos an. Sondern die wissen, Leute werden erstmal über Gefühle gecatcht und dann folgt die Ideologie nach. Und das ist was, was gerade in so einem linken Aufklärungsding schon mehr passieren sollte. Ich meine, ich habe jetzt einen Podcast, wo ich relativ trocken 2 Stunden irgendwie in ein Mikro reinrede. Also ich mache es genau nicht, aber naja, vielleicht schon. Also ich meine, wenn ich TikToks produziere, versuche ich ja schon mit einer gewissen Emotionalität reinzugehen. Also nicht zu sagen, ihr habt einen Mangel an Wissen, ihr müsst euch jetzt hier reinzwingen, sondern ich fange an zu lächeln und sage, hey, keine Ahnung, ich habe was Neues erfahren, super interessant, hört mir mal zu. Und ich glaube, über diese Form von Neugierde wecken, kriegt man Leute gecatcht. Das kann man auch anders machen, aber sich in der Art und Weise, wie man linke Aufklärung betreibt oder linke Agitation, dass man mitbedenkt, dass da fühlende Menschen euch gegenüberstehen und mitzubedenken, so welche Affekte möchte ich hervorrufen, was möchte ich hier eigentlich bespielen und das dann ein bisschen präziser zu tun. Da kann man sich von den Rechten fast was abgucken, würde ich sagen. Als ich das Buch aber gelesen habe von Daniela Rüther, habe ich mir gedacht, gut, sie sagt zwar, was man jetzt mit diesem Geschlecht Thema so machen kann, eben eine Überlastung, Diskursverschiebung, Stiften von Chaos und so weiter. Und das ist alles korrekt, aber das kann man ja auch mit anderen Themen machen. So richtig wurde für mich die Frage aber nicht beantwortet, warum es gerade Geschlecht ist, die so interessant ist. Weil, also ich meine, im Buch wird schon auch gesagt, ja, wir haben hier eine Nähe zur Bevölkerungspolitik, klar, über Geschlechterpolitik kann man auch Bevölkerungspolitik betreiben. Und wir haben einige für die Rechten sehr interessante Wählergruppen von Maskulinisten und Evangelikale, die schon seit Jahrzehnten antifeministische Arbeit leisten. Aber auch da wieder die Frage, warum ist dieses Thema so wahnsinnig relevant? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ausschließlich nur um Bevölkerungspolitik geht. Weil man hat ja auch da wieder ist das Gender-Thema auch nur ein Engel, um in die Bevölkerungspolitik reinzukommen. Man könnte es ja auch anders bespielen, dieses Thema. Und mehr über, weiß ich nicht, rassistische Sachen gehen und sagen, ja, hier Überfremdung und so weiter, deswegen müssen wir jetzt Kinder machen und nicht, ja, die Frau muss wieder hinter den Herd. So. Warum ist diese Geschlechterordnung so ein Reizthema? Und da, finde ich, kann man sehr gut in die Männerforschung schauen. Wie gesagt, Rechte sind männerdominiert. Deswegen kann man auch schauen, was ist eigentlich mit der Politisierung von Männern oder mit Männlichkeiten los, dass sie für dieses Thema so empfänglich sind. Weil es sind ja offensichtlich Männer, die das wählen und damit auch für diese Themen so sich begeistern lassen. Und da habe ich ein Buch gefunden von Michael Kimmel. Das ist einer der bekanntesten Männerforscher, die es so gibt. Und der hat 2018 ein Buch geschrieben mit dem Titel Angry White Men. Hat sich also angeschaut, vor allem weiße Mittelstandsmänner, die ja auch von der AfD eine sehr, sehr große Wählerschicht bilden, also mittelalte weiße Mittelschichtsmänner. Und er arbeitet dort heraus, dass diese Männer ein gewisses Anspruchsdenken haben, dass sie als Männer in dieser Gesellschaft einen bestimmten Status innehaben sollten. Für Leute, die das nochmal vertieft interessiert, kann ich auch empfehlen, dass ihr nochmal in meinen Podcast reinhört über toxische, hegemoniale und fragile Männlichkeit. Da ist mir eingefallen, dass ich jetzt hier schon die ganze Zeit rede, aber meinen Podcast noch gar nicht angekündigt und vorgestellt habe. Normalerweise kommt ja immer ein Jingle. Ich könnte den Jingle abspielen. Vielleicht mache ich es einfach in der Mitte des Podcasts, einfach so pro forma. Dann habt ihr, wenn ihr das zum ersten Mal hört, auch mal den Jingle gehört. Okay, das ist wirklich wahnsinnig sinnlos. Aber ich mag den Jingle. Den hat mein Onkel gemacht. Also kann man auf jeden Fall mal vorspielen. Und mein Onkel Bernhard Wöstheinrich macht auch Musik. Also für alle, die Progrock mögen, Bernhard Wöstheinrich, einfach mal googeln. Tolle Sachen. Genau. Das muss ich kurz noch einschieben. Also mein Podcast heißt nur noch Die Quellen, weil ich ja das, was ich sage, auch mit Quellen belege. Also ihr könnt das, was ich jetzt hier sage, als Transkript auch nochmal nachlesen. Also ich habe hier Stichpunkte mir gemacht, die sind mit Quellen alle belegt. Also was ich sage, ist mit Literatur hinterlegt. Und falls ihr seht, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass mir irgendwas fehlt, schreibt mir einfach entweder per DM auf Insta oder TikTok oder eine Mail ganz klassisch an podcast@oleliebel.com und dann werde ich das prüfen und gegebenenfalls die Korrekturen auch online stellen. Ihr könnt meinen Podcast auch sehr gerne unterstützen. Das geht auf Steady, Patreon, Ko-Fi oder ganz, ganz normal per PayPal, also per Direktüberweisung. Da freue ich mich immer drüber. Und die Leute, die mich auch monatlich abonniert haben bei Steady oder bei Patreon, die werden auch in den Genuss kommen, jetzt bald von Zusatzfolgen. Ich hatte davon in der vorletzten Folge schon mal aufgerufen, mir Fragen zu schicken, entweder wieder per DM oder an fragole@oleliebel.com. Ich werde eine Art AMA machen, also ein Ask Me Anything. Da sind schon einige Fragen, die ich beantworten werde, wie ich zu Differenzfeminismus stehe, was ich von Emilia Roark halte. Solche Dinge werde ich in diesen Zusatzfolgen besprechen. Also wenn ihr die hören wollt, abonniert mich gerne monatlich. Wir kommen zurück zu der Frage, warum die Rechten so unglaublich besessen von Geschlecht sind. Und ich habe da so meine eigenen Ideen zu. Ich habe 4 Erklärungen, warum ich glaube, dass Geschlecht so unfassbar reizvoll ist. Und eine ist sicherlich die Sehnsucht nach einer Stabilität, einer gesellschaftlichen Ordnung. Wir leben ja in einer Zeit, ich finde das Wort wahnsinnig ausgelutscht, aber ich muss es trotzdem verwenden, in einer Zeit der Polykrisen, wo wir jeden Tag die Zeitung aufschlagen und es eigentlich geglaubt haben am Tag vorher, dass es schlimmer nicht werden konnte, aber doch jeden Tag schlimmer wird. Also egal, ob das jetzt Kriege, Genozide, Klimakrisen, Wirtschaftskrisen, es hört nicht auf. Die ganze Zeit ist irgendwas los. Zusätzlich kommt dazu, dass natürlich auch einfach für uns jüngeren Leute Altersarmut ist vorprogrammiert. Haus kaufen, was ist das? Das hat man irgendwie in den 70er Jahren gemacht, als man ein Haus irgendwie in 10 Jahren abbezahlen konnte, aber ganz sicher nicht mehr jetzt, wo die Zinskosten so hoch sind und die Häuserpreise in die Decke geschossen sind, wo man in keiner Stadt mehr eine einigermaßen bezahlbare Wohnung finden kann und die Politik offensichtlich vollkommen drauf scheißt und das Ganze nur auf die bösen Migranten schiebt. Also da kommt man ja wirklich nicht weiter. In so einer Welt, wo wir ständig unseren Job wechseln müssen, weil einfach nichts mehr hält, wo Lebensorte unbewohnbar werden, wegen Geldfragen oder wegen Klimafragen, wo Kriege die ganze Zeit uns und unsere Nachbarn erschüttern, ja, kann ich schon verstehen, dass man eine Sehnsucht hat nach einer Stabilität, nach dem, wie es mal früher war, nach irgendeiner Form von Golden Age. Dass diese Golden Age daraus besteht, dass man Frauen wieder an Herz zwingt, kann ich persönlich nicht verstehen, aber nun gut, es ist erstmal eine Sehnsucht, die über das Thema Geschlecht adressiert werden kann und angezapft werden kann. Und diese muss man erstmal auch ernst nehmen. Da ist wieder für mich auch aus einer linken Politik die Frage, wie können wir diese Form von Sicherheit und Stabilität auch vermitteln, diese Sehnsucht anzapfen, um die Leute für unsere Sache zu gewinnen. Aber Geschlecht ist auf jeden Fall eines, was sich in einem konservativen Sinne dort gut verwenden lässt. Dann will ich zweitens sagen, dass Geschlecht nicht nur für eine soziale Ordnung steht, wie sie mal war, sondern auch so eine Art, in Anführungsstrichen, in großen Anführungsstrichen, natürliche Ordnung. Also, dass die Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern auf der Natur beruht. Und jedes Aufbegehren gegen diese geschlechtlichen Normen wäre also auch ein Aufbegehren gegen die Natur selbst. Das heißt, hier geht es gar nicht so sehr um diese alte Ordnung, die hat ja auch so niemand erlebt. Also die meisten Leute, die sich danach sehen, kennen das so nicht, auch diese Wirklichkeit nicht in der feministischen Modelle. Und es ist auch gut so. Sondern was da irgendwie wachgerufen wird, nochmal viel stärker, ist so ein Phantasma von dem Naturzustand, so zurück zu so einer Eigentlichkeit, die noch viel tiefer liegt als irgendwie die 50er Jahre. Also Ich habe hier so ein Zitat gefunden, was ich ganz gut war, dass dieses Phantasma der alten Ordnung beschreibt. Es ist eigentlich eine antimoderne Moderne, weil man möchte ja ein Geschlechterverhältnis verändern. Man möchte die herrschenden Verhältnisse, also die man vielleicht durchsetzt sieht von feministischen Errungenschaften, die möchte man aufbrechen. Da möchte man etwas anderes herstellen. Aber das, was man herstellen möchte, gab es in dieser Form so noch nicht. Also man kann ja auch nicht ganz zurück. Wir können ja nicht wieder in irgendwelche feudalen Verhältnisse zurück. Das würden die Leute auch nicht wollen. Also es ist so eine komische Mischform aus einer Moderne, die sich nicht ganz von den Errungenschaften der Gegenwart lösen möchte, aber trotzdem total antimodern ist, weil man ja wesentliche, auch liberale Errungenschaften eigentlich nur anfeindet. Ich hoffe, das wurde einigermaßen klar. Aber gut, der dritte Punkt neben dem ist, dass Geschlecht natürlich ein Komplex ist, der sehr verkörpert ist. Also Geschlecht ist sichtbar, Geschlecht ist spürbar, Geschlecht ist leiblich präsent. Und die politischen Auseinandersetzungen über Geschlecht betreffen ja nicht nur deswegen abstrakte Prinzipien, sondern die greifen unmittelbar in das körperliche Selbstverständnis von Menschen ein, indem man sagt, was ist ein Mann, was ist eine Frau? Und dann siehst du so Maximilian Krah von der AfD, der dann dieses viral gegangene Video, was ihr alle wahrscheinlich schon gehört habt, dreht, wo er sagt, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Und genau das lieb, soft, schwach verknüpft mit links. Ja, aber dieses Soft- und Schwachsein, das sind bereits vergeschlechtliche Vokabeln, das sind bereits Weisen, wie wir unseren Körper erleben und spüren können. Und dann sagt er, das musst du alles nicht sein, echte Männer sind rechts. Das heißt, das Politische, was er fordert, ist nicht nur eine ideologische Überzeugung, sondern es ist ein ganzes Lebensgefühl. Das ist eine körperliche Weise, in der Welt zu sein. Echte Männer sind rechts, echte Männer sind hart, echte Männer sind stark und Geschlecht ist ein Bauchgefühl. Ja? Deswegen kann man auch besonders gut gegen so Genderwissenschaften gehen, weil sie ja auch herausarbeiten, wie viel von diesem vermeintlichen Selbstverständnis, das Geschlecht so mit sich bringt, historisch gemacht sind, kulturell bedingt, dass das immer wieder aufgebrochen und dekonstruiert wird. Und auch da kann man als Österreicher sagen, ja, nee, also das ist, also, wir sind die Vertreter des gesunden Menschenverstands, des sogenannten. Das heißt, jede Form von intellektueller Auseinandersetzung brauchen wir nicht. Und auch da kannst du ja auch vielleicht wieder angebunden an dieser sehr technokratischen Welt, in der wir leben, anbinden eine Sehnsucht nach einer Form von Natürlichkeit. Wenn die ganze Zeit bürokratische Verordnungen dein Leben fremd bestimmen und du gar nicht irgendwie weißt, welche Maschine sich solchen Unsinn ausdenkt, dann kann ich schon verstehen, dass wenn Leute kommen und sagen, ja, wir stehen für einen gesunden Menschenverstand, dass das dieses antitechnokratische Moment, was man übrigens auch von links nutzen kann, aber rechts und antifeministisch wendet. So. Also das ist auch ein bisschen dieser Zugang, den ich immer wieder zu diesen Themen habe. Wie komme ich dazu, dass Geschlecht so ein Reizthema ist? Ich versuche Sehnsüchte zu adressieren, die Menschen aus verständlichen Gründen haben, aber unverständlicherweise über das Thema Geschlecht kanalisiert und abgeleitet werden. Und der letzte Punkt, warum Geschlecht so gut funktioniert als Mobilisierungsthema, als politisierendes Thema, ist, dass es so besonders identitätsbildend ist, weil Geschlecht sowohl soziale Dimensionen als auch individuelle Dimensionen in sich vereint. Also es geht ja bei Geschlecht darum, wie ich mich als Einzelperson empfinde, aber klar sind damit auch bestimmte Rollenerwartungen verbunden. Und genau an dieser Schnittstelle zwischen mir als einzelner Person, die sich mit was identifiziert, und der Gruppe, zu der man dann, also deren Teil man dann wird durch diese Identifizierung, entsteht ja Identität. So wie ich mich jetzt zum Beispiel als Teil einer schwulen Community verstehe und anhand dieser Community auch meine Identität als Schwuler gebildet wird. Also das geht in beide Richtungen. Das homosexuelle Begehren ist auf der einen Seite da und es bringt mich zu dieser Gruppe. Und dieser Akt des sich mit der Gruppe in eins setzen und von dieser Gruppe etwas lernen und mitnehmen, stärkt wiederum eine Identität. Also es geht in beide Richtungen. Und wenn es so ist, dass Geschlecht unsere Selbstwahrnehmung strukturiert, dass es unsere biografischen Erfahrungen prägt und unsere soziale Zugehörigkeit beeinflusst, dann ist ja klar, dass die Infragestellung von herrschenden Geschlechtsnormen auch sehr schnell als ein Angriff auf die eigene Identität erlebt werden kann. Bei der AfD ist es so, dass sie sagt, naja, jede Form von feministischer Auseinandersetzung ist direkt eine Attacke auf eure Identität als stolze Männer und Frauen. Ja? Und ich will ja auch gar nicht sagen, dass feministische Kritik nicht auch natürlich Selbstverständlichkeiten und Gewissheiten in Frage stellt. Und das tut auch weh. Und das muss auch wehtun. Das ist ja Kritik, nicht wahr? Aber es geht ja nicht nur darum, Leute klein zu halten, zu unterwerfen, ihnen irgendwas abzusprechen, sondern klarzumachen, erstens, es gibt Leute, die anders empfinden. Und zweitens, das, was du für normal hältst, ist unter Umständen auch nur ein Resultat einer Normalisierung, eines Normalmachens. So. Das sind meine vier Angebote, warum ich glaube, dass Geschlecht ein Reizthema ist. Also, es gibt eine Sehnsucht nach einer Stabilität, einer gesellschaftlichen Ordnung. Es gibt ein Phantasma nach irgendwie einem Naturzustand, der noch stärker diesen Ordnungswillen mit sich trägt. Es ist so, dass Geschlecht sehr verkörpert ist, also dass es ein Körperverhältnis beschreibt, was man auch wieder sehr, sehr gut nutzen kann, um da drüber Politik zu machen. Und Geschlecht ist besonders identitätsbildend. Und das erklärt meiner Ansicht nach, warum die AfD so besessen von Geschlecht ist oder warum so Leute wie der Ketzer der Neuzeit, das ist so ein YouTuber, der wirklich 500.000 Leute irgendwie also Abos hat, also maßgeblich über anti-queeren Ragebait zieht, also auf irgendwelche Prides geht und Leute dann in Anführungsstrichen interviewt, also einfach nur ärgert und dann irgendwann rausgeworfen wird, weil sie erkennen, dass es halt ein Fascho ist und ihn dann von der Demo haben wollen und dann sagt er so, oh, guck mal, wie wenig weltoffen sie sind. Und ich denke mir so, naja gut, du bist halt ein Nazi. Also, ich habe noch nie ein gutes Wort über Queers gehört. Warum sollten die dich auf ihrer Demo dulden, wo es um ihre Rechte geht und nicht um deinen Kanal? Aber gut. Ich wollte jetzt eigentlich im zweiten Teil des Podcasts darauf eingehen, dass die AfD durchaus gecheckt hat, dass sie wegen ihrem, naja, durchaus aggressiven und zwanghaften Antifeminismus ein Männerproblem hat, weil wirklich attraktiv ist diese Partei für Frauen einfach nicht. Und dass dieser Männerüberschuss auch mittlerweile von rechten Kreisen problematisiert wird, hat Eingang gefunden in einem Buch, was die Autorin Ellen Kusitzer veröffentlicht hat mit dem Titel Geschlecht und Politik, erschienen bei dem Nazi-Verlag Antaios. Und ich würde dieses Buch gerne vorstellen, habe mich aber dazu entschieden, dass ich die Folgen einfach teile, weil dann kann man das ein bisschen getrennter hören, weil das Buch würde ich wirklich Kapitel für Kapitel durchgehen, um zu schauen, was sind eigentlich die feministischen oder antifeministischen Haltungen dieser Autorin, wie beurteilt sie das Problem und was sieht sie an Lösungen, aber das ist so abgetrennt von dem, was ich gerade eben gesagt habe, dass ich glaube, dass es auch als einzelne Podcast-Folge stehen kann. Deswegen, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis gleich.